Professor Janina von Betzky aus Kiel und das Thema Ihres Vortrags sehen Sie auch schon hier und lassen Sie jetzt sprechen.
Ja? Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, darum, dass ich hier vortragen darf. Mein Name ist Janina Sombetzky und ich arbeite an der Universität Kiel als Postdoc am Lehrstuhl für praktische Philosophie und bin gerade dabei, an der Schnittstelle von philosophischer Anthropologie und Technikphilosophie, dem Bereich, den man jetzt hier ja doch im Bohrtechnik, aber in der eigentlichen Fragestellung noch nicht so richtig vermutet, an diesen beiden Bereichen bin ich gerade dabei, ein Habilitationsprojekt zu entwerfen und das, was ich jetzt hier gleich erzähle, ist ein Werkstattbericht und stellt einen ganz kleinen Ausschnitt dieses Projektes, das gerade erst im Entstehen begriffen ist, dar und ich werde dazu auch gleich noch ein bisschen was sagen. Wer bin ich als wo bin ich? Menschsein, Raum und Technik. Die Ausgangsfrage lautet, inwiefern lassen sich Menschsein und menschliches Selbstverständnis über die Räume definieren, in denen sich der Mensch aufhält? Oder anders formuliert, welche Eigenschaften schreibt sich der Mensch über die Räume bzw. dank der Räume, in denen er sich bewegt, zu? Und tja, zugegeben, allein an dieser Fragestellung lässt sich vermuten, dass es hier auf jeden Fall um philosophische Anthropologie geht, klar, auch um Raumtheorie, aber wie die Technikphilosophie da hineinkommt, das wird sich erst im Laufe des Vortrags zeigen. Und ja, als Einordnung ist es eben Teil dieses Habilitationsprojekts, das sich in der Tat mit einem kontrastiven Mensch-Maschine-Vergleich befasst und damit die Gegenseite zu dem eigentlich eher klassischen Mensch-Tier-Vergleich in der philosophischen Anthropologie, spätestens seit Scheler, Plessner und Gehlen, die andere Seite dazu in den Blick nimmt. Und die Idee ist sozusagen, dass das Verhältnis von Mensch und Maschine in Teilen zumindest auch über das menschliche Raumbewusstsein und den Raumbezug des Menschen in den Blick genommen, erschlossen werden kann. Soweit zur Einordnung. Und dann sehen Sie auch schon, dass eben das Thema des Vortrags nur einen klitzekleinen Ausschnitt des kontrastiven Mensch-Maschine-Vergleichs darstellt. Ich gehe in vier Schritten vor. Zunächst beleuchte ich die Schnittstelle von philosophischer Anthropologie und Raumtheorie, die wahrscheinlich in der Fragestellung noch am naheliegendsten ist. Danach werfe ich einen sehr kurzen Blick auf die Schnittstelle von Raumtheorie und Technikphilosophie und schaue mir an, wie das beides in diesem Vortrag zusammenhängt, um dann in einem dritten Schritt die Schnittstelle von philosophischer Anthropologie, Technikphilosophie mir anzuschauen. Und das Fazit, das wird ein kritisches Fazit sein, hätte ich den Vortrag ein halbes Jahr eher gehalten, wäre ich wahrscheinlich enthusiastischer gewesen. So ist das nun mal mit solchen Werkstattvorträgen. Das ist aber gar nicht schlimm. In guter philosophischer Manier wird es kritischer ausfallen, das Fazit. Und ich werde dann auch noch mal explizit auf das Habilitationsprojekt Bezug nehmen. Gut, schauen wir uns erstmal die Schnittstelle zwischen philosophischer Anthropologie und Raumtheorie an. Als ich angefangen habe, mich in die Disziplin der philosophischen Anthropologie einzuarbeiten, und das war jetzt vor ungefähr 2 Jahren nach Abschluss des Promotionsprojektes, bin ich relativ schnell, man fängt dann an mit den Klassikern und habe dann mir ganz schnell natürlich das historische Wörterbuch der Philosophie auch gegriffen mit diesem eigentlich sehr guten Artikel zum Thema Mensch und bin da sehr schnell über 4 Topoi gestolpert, die alle dazu dienen sollen, als Werkzeuge, als Erklärungsmechanismen zu helfen, den Menschen zu definieren, sein Wesen zu definieren. Und die ersten 3 haben mich sehr unbefriedigt zurückgelassen, wenn man so will. Der erste, der Alkmaion-Topos, diese Begrifflichkeiten, diese Labels habe ich tatsächlich wörtlich übernommen, die stammen jetzt nicht von mir. Der Alkmaion-Topos gibt an, dass der Mensch über ein einziges Attribut definiert wird. Das Zitat, also Alkmaion, Sie kennen den Menschen, ein Sophist, das Zitat, auf das sich dieser Topos hier stützt, habe ich hier angegeben: Der Mensch unterscheidet sich von den übrigen Geschöpfen dadurch, dass er allein begreift, während die übrigen zwar wahrnehmen, aber nicht begreifen. Und in dieser Manier findet man bis in die Gegenwart durchaus zahlreiche Definitionsversuche des Menschen. Der Mensch ist das Tier, das Vernunft hat, der Mensch ist das Tier, das lügen kann und so weiter. Und tja, der naheliegende Vorwurf lautet irgendwie, dass das alles doch sehr unvollständig und den Tatsachen, irgendwie den Ansprüchen nicht gerecht wird, das ganze umfassende Wesen des Menschen zu begreifen. Und Sie kennen sicherlich alle von Hans Blumenberg diese knapp 40 Definitionsessays, so nennt er die, die er in seiner Beschreibung des Menschen auflistet und sich auch ein bisschen darüber lustig macht, wie man denn ernsthaft hergehen kann und sagen kann, der Mensch ist das Tier, das lügt, bumm, und das war's dann. Das sind doch eigentlich gar keine ernsthaften, genuinen Definitionsversuche, die den Anspruch einer Definition genügen können. Der zweite Topos, die Kompositionsform, kann man das da hinten überhaupt lesen? Ja, ist das von der Größe? Okay. Der zweite Topos, die Kompositionsformel, fast noch klassischer könnte man sagen, noch bekannter. Habe da jetzt kein Beispiel angeführt, der Mensch wird über zwei oder mehrere Attribute, über ein Set an Kriterien definiert. Seit der Antike bis in die Gegenwart, spätestens wieder mit Descartes klassisch, die Definition des Menschen über zwei Substanzen, wenn man so will. Aber tatsächlich sind da, der Anzahl nach ist da keine Grenze gesetzt. Man könnte ihn genauso über drei, vier oder fünf Merkmale beschreiben. Und hier muss man sich wahrscheinlich, wenn man diese Kompositionsformel nutzen möchte, muss man sich wahrscheinlich den Willkürvorwurf gefallen lassen, muss ich dem Willkürvorwurf stellen, dass man irgendwie erklären muss, warum man nur die fünf Merkmale, aber nicht die Merkmale 6 bis 10 noch als mögliche Beschreibungen des Menschen dazugenommen hat. Der dritte Topos, dem ich begegnet bin, neben Altmaier-Topos und Kompositionsformel, ist dann der Mikrokosmos-Makrokosmos-Ansatz, der zugegeben hier im historischen Wörterbuch relativ knapp beschrieben wird. Alle vier Topoi werden relativ knapp beschrieben. Und ich habe denen natürlich ein bisschen was hinzugefügt in meiner Überlegung darüber. Aber der Mikrokosmos-Makrokosmos-Ansatz existiert philosophiegeschichtlich sehr viel differenzierter und in sehr unterschiedlichen Bildern, aber ihnen gemein ist in der Tat, dass der Mensch im Kleinen alles enthält, was der Kosmos, das Universum, die Schöpfung, die Welt, die Natur im Großen enthält. Und das, man merkt eine Steigerung, ne, dieser drei Topoi, von einem Merkmal im Altmaier-Topos über zwei bis x Merkmale in der Kompositionsformel bis hin zu der Annahme, dass den Menschen eigentlich alles auszeichnet, was wir hier an belebten, unbelebten Phänomenen erkennen können, dass er alles das im Kleinen spiegelt, was der Kosmos im Großen uns vorführt. Nahe liegt der Vorwurf der unscharfen Grenzen, wie ich ihn jetzt genannt habe. Wie kann man denn dann überhaupt differenzieren zwischen dem Menschen und dem Kosmos? Und wie kann man erklären, ob der Mensch überhaupt noch auf diese Weise in die Natur, in den Kosmos hineingehört oder ob er sozusagen eine Ausstülpung, eine Spiegelung, ein externes Phänomen zum Kosmos darstellt, wenn er doch alles enthalten soll. So, diese drei Topoi fand ich zwar interessant und auch irgendwie klassisch, kam mir naheliegend vor, wenn man anfängt, über den Menschen nachzudenken, aber interessant und originell, regelrecht erfrischend, fand ich dann demgegenüber die Horizontformel. Auch da wieder, der Name stammt nicht von mir, entstammt im historischen Wörterbuch. Denn anders als die anderen drei Topoi wird der Mensch im Rahmen der Horizontformel eben nicht über ein oder mehrere Attribute definiert oder alle Attribute, sondern, Zitat, durch die Sphären, in die er nach oben und unten hineinragt. Das fand ich ganz aufregend, muss ich gestehen. Da kommt die Raumtheorie sozusagen jetzt ins Spiel. Also was hat der Mensch denn bitte schön mit den Räumen, in denen er sich bewegt, den Sphären? Man könnte Dimensionen hinzufügen. Der Begriff der Sphäre und des Raumes wird in diesem Artikel im historischen Wörterbuch auch nicht definiert. Diese Horizontformel geht auf Proklos zurück, ein Neuplatoniker, und ist eigentlich dann noch bei Augustinus und Thomas von Aquin zu finden, wird dann aber eben nach Kant zusehends stiefmütterlich behandelt, gerät in Vergessenheit. Bei Kant haben wir noch die Unterscheidung zwischen einer intelligiblen und einer Sinnenwelt, also zwei verschiedenen Welten. Der Mensch ist Teil irgendwie von beidem, und weil er Teil von der einen und der anderen Welt ist, kann man ihm bestimmte Attribute zuschreiben, die er nur deswegen hat, weil er Teil dieser Welten ist. Und ich habe mir überlegt in den letzten Jahren, wie man ernst machen könnte mit der Horizontformel. Kann man tatsächlich über die Horizontformel all die wesentlichen Attribute und Eigenschaften des Menschen herausfinden, herausfiltern, nur anhand der Räume, die man sich anschaut, in denen sich der Mensch aufhält? Das habe ich in der Tat in den letzten Semestern in verschiedenen Seminaren gemacht und habe mit meinen Studenten einen Ritt durch die Philosophiegeschichte unternommen. Bin jetzt gerade erst in der Neuzeit und im nächsten Semester schließen wir dann mit der Gegenwart bis zum Posthumanismus ab. Und wollte Ihnen jetzt ganz kurz einmal, also wirklich willkürlich anmutende Beispiele hier vorstellen, was passiert, wenn wir die Horizontformel eben auf verschiedene Ansätze stülpen, ob wir darüber dann bestimmte Eigenschaften herausfinden können über den Menschen. Ich habe mir jetzt, was die Epoche des Mythos anbelangt, mal was anderes ausgesucht als Homer und Hesiod, das Gilgamesch-Epos. Da, als einen von vielen Räumen, lernen wir den Wüstenraum kennen, der mit dem Tierischen, dem Gefährlichen, dem Wilden assoziiert wird, aber auch mit dem Eingang zur Unterwelt, also mit der Nähe zum Tod. Und die Menschen, die sich in der Wüste aufhalten, haben tierische Eigenschaften. Sie benehmen sich wie Tiere. Sie sind wild und ungesellig und brutal und gefährlich und stellen auch keine richtigen, keine genuinen Menschen dar. Im Gilgamesch-Epos wird von den Göttern Enkidu, ein sogenanntes Lulu-Wesen, ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht, eine Rohform des Menschen geschaffen, vollkommen ohne Charaktereigenschaften, sieht eher aus wie eine in Form gegossene Masse, die dann sich in der Wüste entwickelt zu einem tierischen Wesen, das als Gegner zu Gilgamesch, dem König von Uruk, erschaffen worden ist und auftreten soll. Und da Enkidu in der Wüste ist, lebt er mit den Tieren und ist eher als Tier zu verstehen zunächst, bis er dann in einen Menschen verwandelt wird an späterer Stelle. Menschen, die sich in der Wüste aufhalten, wie beispielsweise Jäger, halten sich dort nur temporär auf und müssen ihr Menschsein sozusagen aus den Städten, den genuinen Lebensräumen des Menschen, in die Wüste mitnehmen. Sie müssen unter Anstrengungen in der Wüste ihr Menschsein aufrechterhalten, ihr Menschsein bewahren, beispielsweise indem sie Bier trinken, Feuer machen, gesellig sind, Brot essen etc., damit sie nicht den eigentlichen Einflüssen der Wüste sozusagen verfallen und dann zum Tier werden. In der Antike lassen sich auch zahlreiche Beispiele für die Anwendung der Horizontformel anführen. Hier nur ein ganz allgemeines: Der Mensch ragt durch seinen aufrechten Gang in den Himmelsraum hinein. Und da der Himmelsraum dank der Nähe zu den Göttern mit der Vernunft und dem Geist assoziiert wird, wird dem Menschen eben dadurch auch Geist zugeschrieben. Genauso, da der Mensch eben mit seinen Füßen immer noch den Grund und Boden berührt und das eher dem körperlichen und dem tierischen, dem leidenschaftlichen zugeschrieben wird, wird dem Menschen eben auch davon was zugesprochen. Fürs Mittelalter habe ich Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Einmal, dass das Jenseits mit Unsterblichkeit assoziiert wird, ebenso wie das Diesseits mit Sterblichkeit. Und der Mensch als Schöpfung Gottes, der sich ja nach dem Sündenfall im Diesseits auf der Erde aufhält, ist deswegen sterblich. Und Unsterblichkeit erlangt er erst durch den Raumwechsel in den Bereich des Jenseits, in den Bereich des Transzendenten, nach dem Tod bzw. nach dem jüngsten Gericht. Das zweite Beispiel betrifft die Mapemundi, die Weltkarten, diese großen, riesigen, bunten Weltkarten, unter anderem die Ebstorfer Weltkarte wird Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein, die einen Normbereich des menschlich Normalen definieren. Und zwar nur implizit, weil auf diesen Weltkarten tatsächlich ganz viele Monstren angesiedelt werden, an bestimmten Plätzen der Erde und der Ökumene. Seltsame Völker mit Hundsköpfen, mit Fell, mit starker Behaarung, mit drei Beinen, Fischesser, die sich nur von Fisch ernähren oder von Gerüchen ernähren. Und man findet Heilige, natürlich Jesus, aber auch Augustinus. Das heißt, diese Karten zeigen anhand der Verortung des Menschen an bestimmten Regionen der Welt, wie der Mensch normalerweise nicht ist. Weil sie eben nicht den Menschen, den normalen Menschen darstellen, sondern nur die Monstren, die aus dem Normbereich herausfallen sozusagen. Und für die Neuzeit habe ich auch mal ein kurzes Beispiel mitgebracht. Dank der Entwicklung der modernen Wissenschaften wird die Erde zunehmend als nach kausalen Gesetzmäßigkeiten bestimmter Raum des Körperlichen begriffen und das Transzendente und Jenseitige zunehmend als Raum des Geistes, des Abstrakten, des reinen Denkens. Was die Gegenwart anbelangt, komme ich direkt schon, das erlaubt den Brückenschlag, zum zweiten Teil des Vortrags, kommen nun Weltraum und Virtualität als neue Daseinsräume des Menschen dazu. Und damit sind wir an der Schnittstelle von Raumtheorie und Technikphilosophie angelangt. Und die Technikphilosophie ist eigentlich der ursprüngliche Raum, in dem ich mich als Philosophin aufhalte und bin dann darüber sozusagen zur Raumtheorie gelangt. Durch den technologischen Fortschritt sind wir mit dem 20. Jahrhundert bei zwei neuen Daseinsräumen angelangt, die zunehmend in den Bereich menschlichen Strebens und der menschlichen Lebenswirklichkeit rücken, nämlich der Weltraum und die Virtualität. Einmal kurz zum Weltraum. Erde und Welt werden eben nicht nur bei Hannah Arendt als konstitutiv für das tellurische Wesen Mensch gesehen. Wir haben umgekehrt seit Beginn des 20. Jahrhunderts, unter anderem bei Nikolai Berdjajew, Ansätze darüber, was ein Leben im Weltraum für den Menschen in der Tat bedeuten würde, was das für den Menschen mit sich bringen würde, wenn er doch eigentlich als tellurisches Wesen, als Wesen, das der Erde verhaftet ist, sich in den Weltraum emporschwingt. Und auch die Virtualität kommt hier ins Spiel. Die Virtualität als einerseits schrittweises Verschmelzen des Menschen mit seiner digitalen Lebenswelt, sowie auf der anderen Seite, am krassen Gegenextrem der Skala, das Hochladen des menschlichen Geistes auf ein Computer-Interface. Das wird für gewöhnlich, und zumindest dann, wenn man populären Posthumanisten wie Ray Kurzweil und Werner Winch und Frank Tipler, Marvin Minsky etc. glaubt, das wird als Raum des Abstrakten, des reinen Geistes gesehen, wo wir uns von unserer Körperlichkeit und unserer Sterblichkeit entfernt haben. Das heißt, ging es beim Weltraum als neuer Daseinsraum des Menschen zunächst nur darum, dass sich der Mensch von dem Raum des Planeten Erde loslöst und eben auch von den Bedingtheiten, die damit einhergehen, loslöst, steht nun bei dem Raumwechsel in die Virtualität der Verlust unserer Körperlichkeit und damit nach Meinung einiger posthumanistischer Enthusiastinnen auch unsere Sterblichkeit auf dem Spiel. Das wird immer so en passant genommen. Wenn wir unsere Körperlichkeit aufgegeben haben, dann werden wir auch unsterblich sein, ganz klar. Deswegen in Sauseschritten direkt schon zum dritten Teil zur Schnittstelle philosophischer Anthropologie und Technikphilosophie. Was können uns diese zwei neuen Räume, wenn wir die Horizontformel im Hinterkopf behalten, was können uns die über die wesentlichen Attribute, die wir uns als Menschen zuschreiben, aussagen? Tja, der Weltraum. Der Weltraum ist dem Menschen fremd und er muss sich den Raum gefügig machen, um sein Menschsein dort bewahren zu können. Das erinnert uns sehr an das Beispiel, das ich aus dem Gilgamesch-Epos mit der Wüste gebracht habe. Er schafft sich in Raumschiffen und auf Raumstationen begrenzte tellurische Räume. Das heißt Räume, in denen zumindest ein bisschen noch die Bedingungen vorherrschen, die er auch auf der Erde kennt. Schwerkraft etc. Und den er sich in diesen Räumen kann er sich dann auch für eine begrenzte Zeit zumindest aufhalten. Und trotzdem bringt er einen Aufenthalt im Weltraum krasse psychische und physische Veränderungen für den Menschen mit sich. Jetzt müssen wir nicht von kosmischer Strahlung anfangen, aber allein schon die Veränderungen, die körperlich mit uns vorgehen, wenn wir uns für längere Zeit in Raumschiffen aufhalten, liegen auf der Hand. Darüber hinaus gibt es wenige Versuche, nicht den Raum an den Menschen anzupassen. Das heißt, dass der Mensch seine tellurischen Bedingungen mit in den Weltraum hineinnimmt, sondern umgekehrt den Menschen an den, in diesem Fall, Weltraum anzupassen. Und weil ich es so unglaublich nett finde, habe ich Ihnen ein Beispiel davon mitgebracht. In dem Text Cyborgs and Space, das ist meines Wissens der erste Text, in dem der Cyborg-Begriff auftaucht, beschreiben Manfred Kleins und Nathan Kleins, wie der Mensch sich so verändern kann, so modifizieren kann, dass er für die menschenunfreundlichen, lebensunfreundlichen Bedingungen im Weltraum ja angepasst wird. Ich lese das mal vor. The task of adapting man's body to any environment he may choose, we may be easier by increased knowledge of homeostatic functioning. Soweit, so gut. In the past, evolution brought about the altering of bodily functions to suit different environments, die aber bislang erstmal nur auf der Erde zu finden waren. Starting as of now, it will be possible to achieve this to some degree without alteration of heredity by suitable biomechanical, physiological and electronic modification of man's existing modus vivendi. In dem zweiten Zitat ist es noch ein bisschen deutlicher, was die beiden meinen. If man attempts partial adaptation to space conditions, instead of insisting on carrying his whole environment along with him, a number of new possibilities appear. Das heißt, hier ist tatsächlich steht die Überlegung im Raum, nicht die tellurischen Bedingungen, die sein whole environment mit sich in den Weltraum hineinzuschleppen, sondern den Menschen so biomechanisch zu verändern, zu modifizieren, dass er als ja, vielleicht irgendwann keinen Sauerstoff mehr benötigt, keine Schwerkraft mehr benötigt und einfach so irgendwie im Weltraum sich aufhalten kann. So. Zugegeben, diese Versuche sind natürlich sehr futuristisch. Naheliegender sind eben diese Versuche, dass der Mensch sich nicht selbst modifiziert, sondern den Raum gewissermaßen so modifiziert, so anpasst, dass er darin als eigentlich Erdenwesen leben kann. was die Virtualität anbelangt. Populäre Posthumanisten erhoffen sich durch die gänzliche Loslösung von körperlichen Bedingtheiten den genuinen Menschen, den Menschen, wie er eigentlich ist, wie er eigentlich wäre, wenn ihn nicht die Natur undankbarerweise in einen sterblichen, gebrechlichen Körper gebannt hätte. Sie erhoffen sich durch die gänzliche Loslösung davon, endlich den Menschen in seiner geistig unsterblichen Identität virtuell freilegen zu können. Das heißt, Menschsein ist eigentlich reiner Geistsein, das wird mit Virtualität verknüpft und mit dem Eintritt in die Virtualität wird der Mensch endlich das, was er nach Ansicht dieser Posthumanisten tatsächlich ist, genuinerweise. Okay, aber selbst wenn die Aufgabe der Körperlichkeit und Sterblichkeit durch die Virtualität nicht möglich ist, ebenso wenig wie es nicht möglich ist, dass der Mensch alle seine tellurischen Bedingtheiten abgibt, bringt unsere Digitalisierung neue psychische und physische Herausforderungen mit sich. Man denke nur an Internet der Dinge, Big Data, Wearables, Avatare, Implantate und so weiter. Ähnlich wie eben auch ein Leben im Weltraum neue Herausforderungen psychischer und physischer Natur mit sich bringt. Ich komme zum Fazit. Ein Fazit, das erstmal kritisch daherkommt. Eine vollständige Erschließung, das haben Sie sich jetzt sicherlich alle auch schon gedacht, während Sie dem Vortrag gelauscht haben, eine vollständige Erschließung des menschlichen Wesens über die Räume, in denen er sich aufhält, ist nicht möglich. Es gibt Eigenschaften, die sich der Mensch zuschreibt, die nichts mit seinen Räumen zu tun haben. Als Beispiel habe ich hier angeführt die Möglichkeit zur Selbstgestaltung, die Perfektibilität, die in der Renaissance und Aufklärung bis in die Gegenwart hinein eines der Merkmale war, die, so sagt man, dem Menschen und nur den Menschen auszeichnen. Da habe ich das Gefühl, es ist zumindest schwierig. Man kann es versuchen, und wir können es in der Diskussion auch gerne versuchen, aber erstmal ist es schwierig, diese Selbstgestaltung, die Möglichkeit zur Perfektibilität an den Raum zu knüpfen, an welchen Raum auch immer. Einige der Eigenschaften, zu denen wir vermittels der Räume, in denen wir uns aufhalten, gelangen, betreffen die menschliche Natur und eigentlich nicht sein Wesen. Und ganz populär sind da die Sterblichkeit und die Körperlichkeit, die natürlich den Menschen auszeichnen, aber eben auch andere Wesen. Dadurch unterscheidet sich der Mensch ja nicht von anderen Wesen durch seine Sterblichkeit und Körperlichkeit. Das heißt, die Horizontformel reicht in ihrer Erklärungskraft nicht weiter als die anderen drei Topoi, Altmaier, Topos, Kompositionsformel und Mikrokosmos, Makrokosmos-Ansatz. Und ein weiterer Kritikpunkt, den ich hier nicht angeführt habe, man kommt ganz häufig in die gefährliche Nähe zu einem Geodeterminismus, wenn man die Horizontformel versucht, dass man sowas sagt wie, der Mensch lebt in der Wüste und deswegen hat er ein hitziges Wesen, so ungefähr. Das ist, da kommt man ganz, ganz schnell leider hin mit der Horizontformel. In der Tat kann man über die Horizontformel höchstens eine Teilerschließung des menschlichen Wesens und der menschlichen Natur vornehmen. Und sie bedarf dann gegebenenfalls einer Ergänzung durch weitere Heuristiken und Erklärungsmechanismen. Liegt auf der Hand. Allerdings, und jetzt positiv gewandt und auch mit Bezugnahme auf mein eigenes Projekt, allerdings vermag die Horizontformel die Erkenntnisse der Phänomenologie, Schlagwort Leiblichkeit, und der Technikphilosophie bzw. der Philosophie des Geistes, Schlagwort Embodied Cognition, aus einer philosophisch-anthropologischen Sichtweise zu bekräftigen oder in den Blick zu nehmen. Das heißt, Menschsein ist räumlich vermittelt, dass wir immer über einen Leib und einen Körper gebunden sind an einer Umwelt und nur dadurch uns selbst wahrnehmen und fassen können, dass unser Bewusstsein verkörpert ist und auch nur dadurch irgendwie wir lernfähig sind und mit unserer Umwelt in Kontakt treten können etc. Das schafft die Horizontform aus einer anthropologischen Sicht. Und für das Projekt eines kontrastiven Mensch-Maschine-Vergleichs können und sollten, denke ich, unter dem Fokus der Horizontformel mit Rekurs auf Weltraum und Virtualität einige Aspekte dennoch erneut in den Blick genommen werden. Einige habe ich hier angeführt, es können weitere hinzugefügt werden. Natürlich die Körperlichkeit, die da auf jeden Fall im Raum steht. Der Begriff der Heimat, was bringt es für den Menschen mit sich, wenn er irgendwann in Raumschiffen oder auf anderen Planeten angesiedelt sind, die so weit von der Erde entfernt sind, dass er nicht mehr in einem Menschenleben zur Erde zurückkehren könnte. Beispielsweise ist ein Gedanke, den Joachim Fischer in einem Paper formuliert hat. Und dann unser Innen- und Außenverhältnis, das sich durch den technologischen Fortschritt maßgeblich ändert und das natürlich auch, wenn wir mit unserer Umwelt verschmelzen, durch die Digitalisierung, durch Avatare etc., das natürlich auch etwas mit dem Raumgedanken, mit den Räumen, in denen wir uns bewegen, zu tun hat. Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit.